willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen. Na, Folge 3 kann das nicht sein.
13. 3.
Du hast gesagt Folge 3.
13. Ich habe den 10er verschluckt.
Herzlich willkommen zur Folge 13.
Hallihallo und nicht zur Folge 3.
Na, da waren wir schon.
Da sind wir schon bald vorbei.
Da sind wir schon vorbeigelöst.
Im vollen Ding. Du, Lisa, war jetzt da, weil wir gerade 13 reden. Mir hat jetzt wer angeredet und sie haben gedacht, wie wir die Folge 10, wenn wir da angestoßen haben, haben gesagt, da müssen wir anstoßen. Und sie haben alle gedacht, wir stoßen echt mit einem Sekt an. Und dann haben wir gesagt, es ist Wasser gewesen. Sie waren dann echt ein bisschen
enttäuscht, gell?
Ja, sie waren
weil wir fade Nudeln sind. Wir wirken vielleicht ob
cool.
Ein bisschen lustig.
Wir wirken lustig.
Cool.
Ja, wir wirken cool.
Wir wirken lustig, hätte ich jetzt gesagt.
Okay, wir wirken cool.
Ja.
Wir wirken lustig.
Wir sind halt auch alt, darum ist cool noch so das Wort.
Alt, wir sind alt, sagt sie.
Ja.
Also ich fühl mich noch nicht so, gell?
Perfekt.
So, wie schauen wir aus? Hast du deine PowerPoint-Präsentation vorbereitet?
Ja, ich habe eine PowerPoint-Präsentation heute vorbereitet, weil, wie gesagt, kommen wir reden heute über die Arbeitsmedizin.
Yes.
Ich werde da immer wieder darauf angeredet, was ich da genau mache und vor allem, wie ich dazu gekommen bin, dass ich in dem Bereich beruflich jetzt tätig war vor der Karenz. Und über das möchte ich halt ein bisschen was erzählen.
Ja, und es ist eher untypisch, dass man als Pflegeperson in so einem Bereich arbeiten geht und deswegen ist das so ein bisschen, wo die, glaube ich, viele Leute drauf anreden.
Ja, es ist ja noch ein sehr junger Bereich für die Pflege.
Mhm.
Ich meine, es hat zwar schon die letzten Jahre immer wieder Pflegekräfte gegeben, vereinzelt, die schon in dem Bereich gearbeitet haben. Aber so richtig interessant ist es erst seit 2021, weil da hat es eine gesetzliche Änderung gegeben im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, im AschG. Und dort sind jetzt
AschG.
Die... AschG heißt das.
Das ist eine coole Abkürzung. Mhm. AschG.
Und dort sind jetzt nämlich Pflegekräfte auch verankert. Mhm. Also es gibt da diese fixen Präventivkräfte, die große Firmen brauchen. Und dazu zählen so Sicherheitsfachkräfte, dazu zählt die Arbeitsmediziner und dazu zählen Sonstige, also die Kategorie.
Und so fällst du eine?
Ja,
Sonstige.
Unter anderem auch Sonstige.
Immer Sonstige.
Einfach immer bei Sonstigen.
Oder wie andere Richtungen.
Na, da sind die Psychologen zum Beispiel dabei.
Ah, echt?
Ja, bei den Sonstigen. Oder auch die Gesundheitswissenschaftler, also Sportwissenschaftler und so weiter, die sind alle dort drinnen. Und die Pflege war vorher nicht verankert. Und jetzt dadurch, dass es diesen Ärztemangel gibt und es auch immer weniger Arbeitsmedizinerinnen und Mediziner gibt, was ich gar nicht verstehen kann eigentlich.
Nein.
Ich finde es eigentlich eine richtig coole Richtung. Aber dadurch, dass es immer weniger gibt und die Firmen das nachweisen müssen, also die großen Firmen,
ja,
reden wir jetzt von keinem Klein- und Mittelunternehmen, die müssen das nachweisen und die haben dann das Problem, dass Arbeitsmediziner finden. Und deshalb hat man dieses Gesetz geändert und hat gesagt, ein Drittel der Stunden, die der Arbeitsmediziner macht, kann eine Pflegekraft oder ein medizinisch-technischer Dienst übernehmen.
Mhm.
Aber man braucht zuvor Ausbildung, das ist bei mir war es ein Universitätslehrgang, es gibt aber Zertifikatskurse. Aber ich habe mich für einen Universitätslehrgang entschieden in Wien. Das hat ein Jahr gedauert mit so Blockwochen und dann darf man sie arbeitsmedizinischer Fachdienst nennen.
Cool.
Genau. Und dann kann man in dem Bereich arbeiten. Also prinzipiell kann man schon vorher in dem Bereich arbeiten, aber die Stunden darf das Unternehmen erst anrechnen, wenn man diese Ausbildung abgeschlossen hat.
Mhm. Und warum bist du in dem Bereich? Au!
Schau, da sind wir wieder beim Botschatten, gell?
Ja,
die haut sich jetzt da direkt
ab
beim
Tisch. Ja, ich meine Füße nur anders
es
legen
ist
müssen.
Schon wieder ein Notfall.
Warum hast du dich dazu entschieden? Weil du bist ja wirklich von der Pflege, also von der Pflege mit Anführungsstrichen.
Ja, ich war vorher im Forschungsbereich,
ja,
muss
genau.
Ich sagen. Also vor meiner ersten Karenz. Und dann hat während der Karenz ist diese Forschungsgruppe aufgelöst worden. Das heißt,
ja,
ich
genau,
habe nicht mehr... Ich war dann einfach nicht mehr.
Hab ich schon vergessen.
Ja, das Team hat es dann nicht mehr gegeben.
Mhm.
Und ich hätte zwar in das Unternehmen zurückgehen können, aber ja, irgendwie ist es dann blöd, wenn das Team nicht mehr existiert, das Diakont warst, also deine Arbeitskollegen und das komplett zerstreut ist. Und vor allem habe ich auch nicht mehr genau gewusst, okay, was werden dann meine Tätigkeiten sein, weil die einfach die Ausrichtung vom Unternehmen ein bisschen anders war.
Ja.
Und da war ich mir nicht sicher, ob mir das so taugt. Und wir haben uns dann geeinigt, dass einfach eine einvernehmliche Kündigung ist Und ich habe dann einfach geschaut, okay, was wäre ein familienfreundlicher Job mit circa 20 Stunden und bin dann auf ein Jobinserat gestoßen, wo gestanden ist Occupational Health Nurse. Weil das ist der englische das Begriff.
Cool.
Klingt richtig cool, haben wir gedacht, schaff, ist eine coole, coole Mimi, ja, da wäre es doch was. Und dann gedacht, okay, was ist das, noch nie gehört, hab mir dann ein bisschen eingelesen, hab mir gedacht, okay, taugt mir irgendwie, hört sich cool an und hab mir dann einfach beworben und eine Voraussetzung war eben, dass man das Diplom hat und dass man eben gewillt ist, diese Ausbildung zu machen. Mhm. Und die habe ich dann auch gemacht und ja, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe zuerst nicht gewusst, genau was mich erwartet, irgendwie, weil es eben so neu ist und ich jetzt keine Fragen habe können, hey, was machst du in dem Bereich? Weil ich einfach keinen kennt habe.
Du bist ja zu Fortbildungen gegangen, die ja nur für Ärzte waren.
Ja, zum Teil schon. Ich war auf einem Mikrobiom-Kongress auch, weil es mich einfach interessiert hat. Ja, na, oder auch beim Stoffwechselmontag bin ich auch ab und zu dabei.
Stoffwechselmontag und du hast...
Schmerzbefreiter Mittwoch gibt es auch.
Und hast du nicht einen Nähkurs einmal gemacht?
Chirurgischen Nähkurs, ja. Aber der war offen für alle. Also das war jetzt dann nicht. Deswegen, sonst kann man sie nicht anmelden. Also das war denen wurscht, die haben gewusst, dass ich Pflegekraft bin, aber dann habe ich auch gemacht. Ich habe ja von der Chirurgie gearbeitet.
Nein, und aber deswegen, sagen, deswegen bin ich so gerne mit dir, weil du kannst mich immer nähen und knüpfen.
Knüpfen. Die Mama hat ja damals gedacht bei diesem Nähkurs, weil ich gesagt habe, ich mache einen Nähkurs in Wien, war das. Dann hat sie gedacht, ma super, dann lernst du einen Kreuzstich, was der Kaiser Osterdeckel machen. Ich habe gesagt, einen einzigen Kreuzstich, den ich machen will. Ja,
ich für die Sechs. Ja.
Ist in der Wirbelsäule, aber sicher nicht beim Osterdeckel, gell?
Das kennen der neueste Du werden. Neues ja. Ziel, nächstes Jahr aus der Deckelkegel.
Ja, genau. Na, da werden es gekauft um 50 Euro, weil der Preis ist nicht angestanden. Ich habe niemals gedacht, dass das 50
Handarbeit.
Euro...
Ja, eh.
Handarbeit. Aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass das Freckel da 50 Euro kostet. Ich weiß nicht, ob es schon vom Papst geweiht noch war, ich weiß es nicht, ja.
Jetzt hast du Unikat.
Jetzt hätte ich wirklich Unikat. Ja, auf jeden Fall hat die Mama gedacht, das ist so ein Kurs. Es war dann doch ein anderer. Aber ja.
Zurück also, zur Arbeitsmedizin.
Zurück zur Arbeitsmedizin. Das passt irgendwie dazu, weil es ist ja,
ja
multiprofessionell im Prinzip.
Das stimmt.
Und ja, ich habe dann dort einfach angefangen, habe mich zuerst nicht viel darunter vorstellen können, aber es hat mir dann richtig, richtig taugt, weil man quasi am Arbeitsplatz von anderen Menschen ist und einfach schaut, dass die gesund bleiben, so grob abgebrochen. Und einfach, wenn Verletzungen sind, ganz viele Quetschungen oder Schnittwunden, so kleinere Sachen kommen vor, aber auch internistische Sachen, also epileptische Anfälle, Herzinfarkt oder Verdacht auf Herzinfarkt zumindest, Panikattacken, Burnout, also alle psychiatrischen Erkrankungen auch, sowie Schizophrenie, Depression. Also irgendwie hat man oft, vor allem in so großen Unternehmen, es ist eine Abbildung von der ganzen Gesellschaft eigentlich.
Ja, also man hat alle Schichten auch irgendwie.
Ja, genau. Mhm. Also wenn man dann wirklich zum Beispiel im Industriebereich ist, so wie ich das war, kann sein, dass man jetzt da diesen Hilfsarbeiter hat, der keine abgeschlossene Ausbildung hat, der vielleicht auch nicht gut Deutsch spricht, das heißt, man hat da eine Sprachbarriere in der Behandlung. Und auf der anderen Seite hast du dann Herrn Doktor, der weiß nicht, was alles studiert hat und dann vielleicht ja in der Entwicklung und so weiter tätig ist. Also man hat ganz viele unterschiedliche Personen.
Sehr spannend.
Und Personengruppen und dementsprechend auch ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Also manche kommen einfach mit leichteren Verletzungen oder schweren Verletzungen, ist egal. Also man ist da für die erste Hilfe im Prinzip. Dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, jemand kommt und sagt, er hat das Gefühl, er ist im Burnout oder er fühlt sich nicht gut, es geht Richtung depressive Verstimmung. Da arbeitet man dann auch mit dem Psychologen zusammen. Mhm. Hauterkrankungen kommen auch immer wieder vor. Mhm. Also gerade so allergische Reaktionen auf irgendwelche...
Verbrennungen wahrscheinlich.
Mittel, ja, Verbrennungen auch. Aber eher so wirklich allergische Sachen, dass man sagt, einer vertragt die Handschuhe nicht, so wie es auch beim Krankenhauspersonal ist. Ja, ja. Da kann sein, dass auf einmal das Desinfektionsmittel umgestellt wird und dann vertragen das die Leute zum Beispiel nicht oder viel mehr. Oder auch bei den Handschuhen. Also wenn da oft irgendwas gewechselt wird, kann es sein, dass die Leute dann kommen mit so Kontaktekzemen. Also ganz unterschiedliche Sachen. Dann hat man natürlich auch Frauen dabei, die zum Beispiel schwanger sind, wo man dann die Mutterschafts- oder Mutterschutzevaluierung macht. Sprich, man schaut, kann der an dem Arbeitsplatz noch weiterarbeiten bis zur Schutzfrist oder nicht.
Also genau, die Unterweisungen zu machen, genau, was darf sie nicht
genau
mehr.
Das ist also es kennen eh viele Leute, die was jetzt im Pflegebereich arbeiten, dass man sagt, okay, was darf man in der Schwangerschaft noch machen, was nicht. Und genauso ist es auch in anderen Bereichen, kann der jetzt noch an einer Industrie, an Linie stehen oder nicht, wie schwer darf der heben, wie lange darf sie stehen und so weiter. Und da werden ja die Vorgesetzten aufgeklärt und auch die Person selbst. Mhm. Und für die Evaluierungen ist man auch zuständig. und auch für Bildschirmarbeitsplätze, also alle jetzt, die in einem Büro arbeiten, dass man schaut, okay, dass das richtig eingestellt ist, wie stellt man am besten die Schreibtische auf und so weiter. Also das sind auch ganz viele Sachen. Bildschirmbrillen ist immer ein Thema.
Genau, das überschneidet sich auch in meinem Unternehmen, wo ich tätig bin, eben auch im Krankenhaus. Wir haben ja Arbeitsplatzbegehungen, wo die Arbeitsmedizin zum Beispiel auch immer ein Teil davon ist. Von den Arbeitsplatzbegehungen wird genauso das angeschaut. Wie steht der Computer? Ist Licht ein Fall? Gibt es da die Möglichkeit, dass man den anders sonst hinstellt? Sind gewisse Aufzeichnungen da, Gefahrensachen zu überprüfen? Also das ist dann
Gefahrenstoffe, weil es gibt einfach Leute, die müssen mit Gefahrenstoffen arbeiten.
Ja.
Wie zum Beispiel, wenn du jetzt einfach von Onkologie arbeitest und mit Chemos arbeitest oder in einem Labor oder in der Apotheke, wo du vielleicht gewisse Dinge zusammenmischt. Ja. Und da hast du natürlich auch ganz bestimmte Auflagen. Mhm. Oder auch, wenn du in einem Lärmbereich arbeitest oder im Hitzebereich. Ja, wenn du jetzt bei irgendeinem Kessel stehst, bei der Föst, der weiß nicht, 100 Grad hat oder keine Ahnung, bei so einem Hochofen, dann ist das ein Hitzebereich und dann hast du auch spezielle Untersuchungen.
Ja, bei uns ist es Medikamentenaufbewahrung. Also bei uns ist es ein Hitze ist ein Thema bei mir auf der Station.
Ja.
Wir sind ein älteres Haus, wir haben keine Klimaanlage.
Ja.
Und da ist immer wieder Thema Hitzeaufzeichnungen, Temperaturaufzeichnungen, wenn man es genau nimmt, zu schauen, okay, wie ist was gelagert und so weiter. Und das ist schon,
Bei den Krankenhäusern ist es so arg, weil das war sehr von Kollegen, dass das nicht als Hitzebereiche gelten.
Nein.
Offiziell.
Nein.
Und das ist eben ganz schwer, weil es oft richtig heiß ist und bei diesen Altbauten kannst du voll schwer nachrüsten.
Also, nicht.
Ja, das sind oft denkmalgeschützt. Das heißt, du hast nur minimale Möglichkeiten, dass du sagst, du kannst ein bisschen Linderung verschaffen. Und das ist halt für die Mitarbeiter und auch für die Patienten auch gar nicht so einfach, weil es einfach heiß ist in der Ambulanz, in dem Patientenzimmer, in den Untersuchungsräumen. Und es zählt aber nicht als Hitzearbeitsplatz, weil du nicht diese Hitzetage und diese Stunden zusammenbringst.
Genau.
Und diese ganzen Sachen, also Impfaktionen und so weiter, Untersuchungen, also wenn jemand wirklich in einem Lärmbereich arbeitet, muss man dann regelmäßige Audiometrie machen, einfach um zu schauen, ob sich da die Hörleistung verschlechtert.
Das ist ein Hörtest für alle.
Genau. Und so wird das dann quasi der Gesundheitszustand beobachtet. Dann auch präventiv. Also es hat mir eigentlich gedacht, weil du mit potenziell Gesunden auch zusammenarbeitest und nicht schon einer kommt mit 100 Krankheiten. Sondern
so wie wir.
So wie wir selber. Sondern dass er wirklich, potenziell Gesunde sind und du viel präventiv auch machen kannst.
Mhm. Und die Gesundheitsförderung ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, in jeglichen Unternehmen, ob es jetzt klein oder groß ist. Und das ist, was immer mehr und mehr, Gott sei Dank, mehr in den Unternehmen Platz findet und Berechtigung hat. Und einfach fit to work ist eigentlich sowas, was
das ist wieder Eingliederung.
Ja, genau. Ja. Aber die haben aber auch mit Gesundheitsförderung, schauen sie, was können sie für die Mitarbeiter anbieten. Mhm. Aber das sind das ist für ganz viele Leute ein Begriff, wo man sagt, okay, mit dem hat das, finde ich, irgendwie alles mehr ins Rollen gebracht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, aber wie das angefangen hat, das war
jede Firma. Also die Wiedereingliederungsteilzeit, ich finde, das kann prinzipiell jeder Betrieb anbieten. Und ich finde das arg, weil ich glaube, ganz viele kleine Betriebe kennen das zum Beispiel nicht. Also für große Betriebe ist das jetzt kein Thema mehr. Aber so kleine haben von dem noch nie gehört, dass jemand, wenn er länger im Krankenstand ist, das ansuchen kann.
Ja.
Dass er wirklich so einen smoothen, langsamen Einstieg wieder hat.
Genau, und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen oder wie man in die Wiedereingliederungsteilzeit eben hat. Da werden verschiedene Dinge. Ich habe vor kurzem einen Mitarbeiter gehabt, wo wir so ein Gespräch gehabt haben. Der war über ein Jahr im Krankenstand.
Mhm.
Und da haben wir eben gemeinsam mit der Arbeitsmedizin, als Leitung, dann die obergestelltere Leitung, haben wir gemeinsam einen Plan und natürlich mit dem Mitarbeiter zusammen gesagt, okay, was geht? Was schafft er? Wie viele Stunden schafft er? Hat er die Möglichkeit, weil er Verletzung am Bein gehabt hat, die Möglichkeit, dass er sagt, okay, er kann sich wirklich seine halbe Stunde Pause irgendwo, du musst halt das Fuß hochlegen und so weiter. Und wir haben dann auch wird geschaut, wie viel Urlaub hat er, ist er bereit, was abzubauen, steigt er mit so und so viel Prozent ein und erhöht er das schon langsam. Und da gibt es immer wieder Evaluierungstermine. Aber das ist ein cooles Instrument für wirklich Leute, die sich wirklich schwer verletzt haben oder gesundheitlich eingeschränkt sind und die einfach sagen, okay, ich möchte arbeiten, aber ich brauche einen langsamen Einstieg, dass sie wirklich wieder Vollzeit 100% arbeiten kann.
Also ich habe da vor allem Personen gehabt, die zum Beispiel wirklich ein Burnout gehabt haben.
Mhm.
Die haben das dann nicht geschafft, dass gleich wieder 100% arbeiten, nach einem halben Jahr zum Beispiel. Also die sind dann gleich wieder ausgefallen. Also auch bei diesen psychiatrischen Erkrankungen ist es oft wichtig, dass die langsam anfangen. Dann habe ich auch vor allem Leute gehabt, die vielleicht schwere Operationen gehabt haben oder einen Unfall gehabt haben, schweren, und die dann einfach ein bisschen länger brauchen, um auch körperlich einfach wieder fit zu werden. Mhm. Und für die eignet es sich das halt perfekt, weil man echt sagen kann, okay, ich mache zuerst nur Teilzeit und stocke dann langsam auf mit den Stunden.
Mhm. Genau.
Und da haben wir eigentlich richtig, richtig gute Erfahrungen gemacht. Und das hat sowohl für die Mitarbeiter gut gepasst und auch für den Arbeitgeber. Man findet fast immer eigentlich eine Lösung. Genau. Man setzt ihn einfach zusammen und schaut, welche Tätigkeiten kann der trotzdem machen, damit er irgendwie seinen Alltag auch wieder findet. Das ist auch ganz wichtig.
Nee, und sehr viele Dinge können sie auch machen, genau. Aber sie können halt vielleicht keine 12,5 Stunden arbeiten, genau. Sondern einfach, dass man sagt, okay, er fängt mal mit 6 Stunden an oder mit 8 Stunden an und dann erhöht man das Ganze, genau. Wie auch immer. Und ich glaube, dass es, wenn einer möchte und der Mitarbeiter der Firma was wert ist, das muss man auch wirklich dazu sagen, dann, glaube ich, findet man für jeden Mitarbeiter eine Lösung. Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, das passt mir jetzt gut, dann passt eh jetzt nicht so mehr in Ding, dann ist es eine gute Möglichkeit, dass man sagt, okay, man verabschiedet sich von dem Kollegen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich denke halt jeder, wenn mir der Mitarbeiter was wert ist, dann finde ich jegliche Möglichkeit, dass ich ihm was anbieten kann und auch dienstplanmäßig. Also
es ist im Schichtdienst nicht einfach, da brauchen wir gar nicht reden. Aber trotzdem, es geht irgendwie.
Es geht und ich finde einfach, ein wirklich ein guter Mitarbeiter, der wahnsinnig im Unternehmen integriert ist, in Team super reinpasst. Wenn man denkt, also wirklich, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen, vor allem den Leitungen, weil sie immer sagen, mach das und dann kommen sie mit denen und den Wünschen. Aber ich denke mir, wenn ich den Mitarbeiter möchte, dann finde ich die Lösungen. Und natürlich, es gibt ja genauso Wünsche, die wir es für junge Mütter oder einfach sagen, mein Kind hat nur die und die Versorgung im Kindergarten. Ja, okay, dann macht sie keine 9-Stunden-Dienste, wie es sonst der Taktins ist. Sie kann aber 8-Stunden-Dienste machen und wir haben die Legende. Also warum kann ich ihr denn nicht die Möglichkeit geben? Ja. Aber sie kommt zum Arbeiten, ist zufrieden.
Sonst geht sie vielleicht woanders hin, oder? Genau. Dann fällt ihr der
Posten. Und das tut mir nicht weh. Das ist ein minimales Ding, wo ich sage, okay, oder die eine sagt, ja, genau. Oder die eine sagt, du, ich schaffe keine Einzelnächte oder eben im Schichtbetrieb, wo man einfach sagt, du, ich schaffe das nicht. Aber ich denke mir, da haben wir echt viel die Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen
ein
gutes Konstrukt zu bieten. Egal, ob es eine Wiedereingliederungsteilzeit ist oder einfach auch Mitarbeiter, wo man eben einfach sagt, wie du so Burnout angesprochen hast, psychiatrische Erkrankungen, wo man einfach sagt, okay, das sieht man jetzt körperlich nicht, dass der einen Gips hat.
Das ist immer ganz schwierig, auch bei der Wiedereingliederung, weil dann das Team quasi sieht, okay, der darf sich das vielleicht ein bisschen aussuchen, was der wie er arbeitet, gell? Und auch welche Tätigkeiten. Und ich habe das immer wieder erlebt in bestimmten Betrieben, dass die natürlich dann einfachere Tätigkeiten zum Tun kriegen, weil sie irgendeine Einschränkung noch haben oder erst fit werden müssen. Und dann war ein bisschen so ein Neid da von den anderen. Also es kann dann wirklich sein, dass der ein bisschen so ausgeschlossen wird, weil der braucht dann weniger arbeiten und der kriegt nur die leichten Stationen zum Beispiel und so weiter. Ja. Also es war dann gar nicht so einfach, dass man da alle ins Boot holt, weil die Führungskräfte, die waren eigentlich gleich überzeugt. Also sollten das eine Führungskraft nicht mitgemacht hat.
Ja.
Aber so die anderen vom Team, so die Kollegen, das war oft schwieriger wie alles andere.
Verstehe, ich habe selber sowas auch schon miterlebt im Team und ich verstehe das schon. Man kann den Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad mittragen, beziehungsweise man sagt, okay, der hat gerade eine schlechte Phase, schaut man einfach, dass man ihn irgendwie drüber rettet und für manche ist es ja einfach nur, wenn man sagt, mir geht es jetzt 1-2 Monate jetzt nicht so gut und das war's dann, sagen wir mal mit Anführungsstrichen. Ja. Und manche haben das halt immer wieder, aber irgendwo muss ich trotzdem als Unternehmen oder als Leitung, wo ich sage, aber ein bisschen eine Leistung brauche ich trotzdem. Ich kann nicht immer nur sagen,
diese Balance muss gegeben sein.
Und das ist natürlich auch fürs Team und vor allem diese Dinge, wo man jetzt sieht, okay, der Fuß schwillt an, weil dann sieht man, okay, der hat echt weh. Genau. Aber diese unsichtbaren Dinge, das ist das,
ja, wo unsichtbar, ich sag, die Diagnosen kennt ja keiner, außer die Arbeitsmedizin. Außer die Arbeitsmedizin, die hat eben Einsicht in die Diagnosen, aber sonst keiner, also weder der Vorgesetzte noch die Kollegen, außer man hat Search natürlich. Aber ansonsten hat der Arbeitgeber keine Einsicht, sondern wirklich nur die Arbeitsmedizin. Plus der Vorteil ist, man ist auch nicht weisungsgebunden. Das heißt, der Arbeitgeber kann auch zu mir nicht sagen, du musst mir das jetzt verraten, weil sonst haue ich die aussieht. Das ist gesetzlich nicht möglich. Man hat wie einen geschützten Arbeitsplatz. Das ist also ein Benefit. Ja. Man ist nicht weisungsgebunden, man braucht nichts sagen und der kann auch in dem Sinne nicht drohen.
Ja.
Also man hat da nichts zu befürchten.
Es hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich wirklich Leute, die, was man sagen, super, dass es diese Sachen gibt. Und dann gibt es immer die Leute, die das System ausnutzen. Und das ist dann immer schwierig. Es ist ganz, ganz...
Aber da muss man vielleicht als Arbeitsmedizin sagen, schau her, eigentlich, du brauchst keine Wiedereingliederung. Ja. Nein, weil es muss schon irgendwie ja, ja. Hand und Fuß haben und der Arbeitsmediziner oder die Arbeitsmedizinerin sucht das ja auch an.
Ja.
Und das muss dann schon irgendwie einen Sinn ergeben und die prüfen das ja auch. Also so ist es nicht, weil das muss die Kasse ja zahlen.
Ich wollte gerade sagen,
also das ist schauen ja klar, sie das schon an, auch die Diagnosen, ob das einen Sinn ergibt oder ob da einer einfach nur ein bisschen, ein bisschen weniger
du
Arbeit
so wie. Du einen guten Plan vorlegen und dann muss die Versicherung sagen, gut, steigen wir mit ein oder steigen wir nicht mit ein. Und das ist, natürlich, das liegt jetzt nicht nur am Unternehmen.
Genau. Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at. Ja, ansonsten, also über begünstigt Behinderte haben wir eh schon gesprochen, also mit der sind wir auch in Kontakt. Es gibt ja meistens auch eine Person, die das in der Firma ein bisschen so koordiniert und man schaut sich auch speziell die Arbeitsplätze an, plus man unterstützt auch bei diesen Ansuchen zum Beispiel. Und was ich auch gemacht habe, war Raucherentwöhnungen, also alles, was im Bereich Gesundheitsförderung war und eben auch speziell diese Raucherentwöhnungen, Raucherentwöhnungskurse, Impfaktionen haben wir einige gehabt und ja, ich muss sagen, hat mir richtig gut gefallen, vor allem, weil man so einen Einblick kriegt in so andere Arbeitswelten, weil ich bin halt so das Krankenhaus vor allem gewohnt und halt natürlich den Forschungsbereich, was im Prinzip ein Bürojob war, aber prinzipiell, so das typische Krankenhaus, den Krankenhausalltag und es ist dann irgendwie für mich so interessant, dass man mal schaut, was andere Menschen so arbeiten und wie das so ist, zum Beispiel bei einem Automobilhersteller oder in einer Therme so hinter die Kulissen, weil zum Beispiel der, was immer die Saunaaufgüsse macht, ja, hat der einen Hitzearbeitsplatz? Wie lange steht der drinnen, der Saunaboy? Ja.
Und hat er?
Ja, geht sich von er kommt drauf an, wie das gemanagt wird, was
wie lange er drin sitzt.
Wie lange er selber drin sitzt.
Wie lange er den Aufguss macht und das Handtuch schwingt.
Natürlich auch Arbeitsunfälle, braucht man auch. Und das sind oft komische Geschichten, muss ich sagen, wie gewisse Unfälle passieren. Da weißt du oft nicht, was ist das jetzt für eine Geschichte.
Das ist so wie meine Gartenschere-Geschichte.
Ja, das ist so wie die Gartenschere-Geschichte. Gell? Also da muss ich sagen, oft witzige Geschichten. Plus, da habe ich jetzt da, kann es auch tragisch enden. Also so ist es nicht. Und da habe ich vor kurzem jetzt in der Zeitung gelesen, dass es einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben hat, wo ein Berufstaucher ertrunken ist. Und Gott sei Dank kommen so tödliche Arbeitsunfälle mittlerweile ganz selten vor.
Ja.
Aber es gibt sie noch immer. Und ja, und das wird natürlich auch ganz genau evaluiert. Also sowieso jeder Arbeitsunfall, egal wie klein oder wie groß das ist. Aber das zählt auch zu den Aufgaben. Und zu schauen, dass das eben nicht passiert im besten Fall. Wobei manchmal sind das, also wenn oft so ein tödlicher Arbeitsunfall passiert, sind das oft so Umstände, so zufällig, wo alles so zusammenpasst.
Ja,
irgendwie.
Muss ich.
Was du auf das gar nicht kommen wärst, dass diese Kettenreaktion quasi ausgelöst wird.
Ja.
Muss man echt sagen, weil die technischen Vorrichtungen auch bei den Maschinen, also das ist mittlerweile richtig ausgereift und aber es passiert halt ab und zu, weiß ich nicht.
Ist so.
Kommt das einfach alles zusammen und du fragst, wie ist denn das jetzt gegangen? Das gibt's auch nicht.
Ja.
Also, ja. Aber es ist richtig spannend, weil man einfach so unterschiedliche Arbeitsplätze sieht.
Ja, weil du sehr viele Einblicke hast und sehr viel
so hinter die Kulissen.
Ja, und sehr viele Bereiche hast du auf einen Bereich, wo du sagst, okay, eine Stelle und du hast nicht immer das Gleiche zu tun, jetzt mit Anführungsstrichen.
Genau, vor allem diese Betriebsbegehungen sind extrem interessant. Also war da schon mal bei der OMV oder auch bei der Betriebsfeuerwehr oder Stadtfeuerwehr da von Wien. Es ist richtig, richtig interessant.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, da kriegt man so einen anderen Einblick in alles. Und man ist halt auch wirklich so in einem anderen Setting, wo man auf die Patienten quasi trifft. Und das finde ich extrem spannend. Und ja, das taugt mir vor allem, weil es auch mit der Familie gut vereinbar war.
Ja.
Also ich finde, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo man sich richtig gut auf viel selber einteilen kann. Muss dann aber sehr viel selbstständig arbeiten. Also das muss man mögen als Pflegekraft, dass man sagt, man muss sehr viel selbstständig machen. Es muss zwar immer ein Arzt im Hintergrund agieren, also man macht nichts ohne Arztanordnung. Außer Gesundheitsförderung.
Ja.
Das dürfte man ja auch selbstständig oder eigenverantwortlich machen. Aber alles, was jetzt rein arbeitsmedizinische Sachen sind, da muss ein Ort im Hintergrund sein. Aber man ist oft trotzdem allein, vielleicht bei einer Firma, macht eine Begehung. Also, oder macht einmal eine Audiometrie und so weiter. Ja. Also das muss man schon, das muss man sich ja bewusst sein. Und das muss man mögen, dass man sehr selbstständig arbeitet.
Ja.
Aber ja, wenn einem das gefällt, dann ist das ein richtig cooler neuer Bereich eigentlich für
spannender
die Pflege.
Spannender Bereich, ja.
Ja.
Und da sieht man wieder, wie vielseitig wir in der Pflege sein können.
Ja, total. Und es ist auch ganz, also gerade diese Wiedereingliederungsteilzeit und diese Gespräche. Mhm. Also man hat dann oft noch in einem bestimmten Wochenrhythmus immer wieder mal so ein Gespräch mit dem Patienten und fragt, hey, wie geht's da? Können wir die Stunden dann aufstocken oder passt das noch nicht und so weiter? Und die Gespräche sind eigentlich, also ich bin da immer an dem Pflegeprozess ein bisschen gehalten.
Mhm.
Und auch so an die Ziele setzen und so weiter. Und das passt eigentlich richtig gut auch für Pflegekräfte, finde ich.
Ja.
Also gerade dieses Anamnese stellen, dann schauen, okay, was sind die Probleme, dann so Ziele setzen, die Maßnahmen und so weiter und dann wieder evaluieren, das ist eigentlich genau das, was die Pflege ausmacht.
Ja, das kennen wir eh, habe ich mir schon nochmal als meinen Punkt aufgezeigt, wie, was dokumentieren wir, beziehungsweise was, nach was haben wir, stellen wir unsere Pflegediagnosen und wir stellen nicht nur die Ärzte, die stellen Diagnosen, sondern auch wir. Das können wir mal dann nochmal näher
erläutern.
Ja.
Nein, und ich finde, das ist etwas, also da bist irgendwie als Pflegekraft schon voll gefordert,
ja,
in deiner Expertise. Also nicht so, dass du nur die Sachen vom Arzt machst, sondern du musst auch richtig dich selbst einbringen, vor allem was Gesundheitsförderung oder unterschiedliche Beratungen, weil die Leute kommen ja mit Fragen, das ist irre. Also es ist ja fast wie eine Hausarztpraxis. Der Kumpel hat irgendwo irgendeinen Ausschlag, holt irgendeinen Arschbocken hin, weil da irgendwelche drei rote Punkte lang sind. Es ist echt
und sag,
witzig.
Du, das ist
was gleiche, ist das?
Das ist das Gleiche, wie wenn wir Fotos zugeschickt kriegen, privat. Oder?
Brauche ich keine Fotos. Ich will auch keine Beschreibungen. Also so ist es nicht. Gell? Ich brauche weder ein Foto,
aber schau, du bist eine Pflegeperson und da gehen ganz viele davon aus, du weißt alles.
Mhm.
Du weißt alles. Und wir wissen ja wirklich auch viel, muss man auch wirklich sagen.
Schon, aber ich würde erstens keine Diagnose stellen. Also das mache ich auch nicht, wenn jetzt ein Patient kommt, da in der arbeitsmedizinischen Ambulanz. Aber ich weiß nicht. Und ich glaube auch, ich habe ja doch im Freundeskreis Ärzte und Ärztinnen. Und ich glaube, dass es für die ja richtig unangenehm ist.
Das
weil
ich
allein mit einem Foto ist es oft echt schwer. Ich meine, sicher kannst du eine Richtung vorgeben oder sagen, das ist nicht so akut oder das ist vielleicht schon dringlicher. Aber die Leute wollen ja dann immer, was der richtig die komplette Behandlung, ja, dass sie den Arztbesuch oder einen Ambulanzbesuch ersparen.
Und ich habe heute, weil du sagst, man schätzt das so irgendwie ein, ich habe heute eine spannende Situation miterlebt. In der Früh auf dem Weg zu meiner Arbeit bin ich zu einem Unfall dazugekommen.
Nein.
Ja.
Du warst Ersthelferin?
Nein, war ich nicht. Bitte, okay. Ich war die zweite oder die dritte. Und ich bin eine, die bleibt stehen, auch wenn ich weiß, es stehen schon bitte zwei Autos daneben.
Ja,
bleibe
ja
trotzdem stehen, weil ich mir denke, vielleicht in Akutsituationen kann ich doch vielleicht mehr von meiner Routine als Pflegeperson.
Ja, und du weißt ja nicht, ob der Erste jetzt ein Arzt ist zufällig, und das weißt du ja nicht, ob der sich gut zu helfen weiß oder ein Sanitäter ist.
Genau, ich bin so mal Mopedfahrer gegangen, hat jetzt auch nicht schwer verletzt ausgeschaut, also vom
ja, optisch,
ich habe das gleich von vornherein eingecheckt, bin ich ausgestiegen und gefragt, ob ich was helfen kann, und dann ist dürfte einer der Ersthelfer gewesen sein, herkommen und sagen, ich sage Ihnen das jetzt so, für mich als Laien, er atmet, er schaut gut aus, er hat
er schaut gut aus, wie man nach welcher Skala?
Die Gesichtsfarbe ist, wo er sagt, das ist okay, und er hat einfach nur weh bei seinem Fuß, also schätze ich jetzt nicht als lebensbedrohlich ein, und dann habe ich gesagt,
nicht schlecht eigentlich.
Voll, wirklich, und es war ein älterer Herr, also ich hätte jetzt da sicher 60 aufwärts geschätzt, sicher. Und der hat mir einfach da, und die zweite Ersthelferin war ein bisschen hektischer, und du hast gemerkt, die ist nervös. Und er ist da voll cool, er hat gesagt, ich kenne mich da nicht aus, ich bin da voll alleine, aber hat mir das runter, weil ich gesagt habe, ich bin eben Pflegeperson, ob ich irgendwas helfen kann. Und dann sagt er, ich habe die Rettung organisiert.
Perfekte Übergabe.
Voll. Und mir hat das voll gedacht, weil er dann gesagt hat, für mich als Laie, und das hat er wirklich, also das hat er wirklich gut, ich meine, es war auch keine Akutsituation, gell?
Naja, trotzdem.
Für denjenigen ist es immer eine Ausnahmesituation, und vor allem, wenn du dorthin kommst. Und,
aber es ist richtig früh. Du musst vielleicht zur Arbeit. Ist ein Unfall, dann musst du stehen bleiben. Bist vielleicht eh schon eingespott dran. Naja, kannst nicht vorbeifahren.
Aber ich muss jetzt wieder ehrlich sagen, das war eine gut befahrene Hauptstraße, gell?
Mhm.
Und das war in der Innenstadt schon. Glaubst du, da ist irgendwer noch dazu, wie sie mit Warnblinkanlagen auf der Seite gestanden, und es waren so zwei Streifen, da ist super gut nebenbei hinstellen können, weil so ein Bus ein Buchtung war, also Buchtung, Haltestelle, so jetzt haben wir's. Wo der Bus stehen bleibt, also du hast keinen Verkehr behindert, aber glaubst du, da ist in dieser Zeit nicht noch einer kurz nur stehen bleiben und gesagt, braucht's hier irgendwas, weil es war keine Rettung noch da, es war keine Polizei noch da, und ich hab dann nur im Sinne gesagt, es wäre dann einfach cool, wenn sie vielleicht eine Warnweste anziehen und vielleicht einen Schritt
ja, ja,
auf den Randstein gehen oder ein bisschen vom Verkehr weg.
Ja, man weiß ja nicht.
Aber die Aussage, die habe ich mega cool gefunden, ja, muss ich wirklich sagen. Also das war sehr cool. Und das war so, wenn ich mir gedacht habe, okay, der hat einen Hausverstand und der macht alles richtig. Habe ich
genau
gesagt, ich fahre jetzt zur Arbeit, habe ich genau gesagt.
Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn die Leute noch ein bisschen jammern. Weil solange der rein und noch sagen, ah, ich weiß nicht, oder zwei, oder
er
zwei,
dann hat, ist er hat hauptsächlich um sein Moped gejammert, weil das war ein bisschen abgeschunden. Und dann habe ich gedacht, also laut meiner Einschätzung war, ich habe dann auch gar nicht viel mit ihm geredet. Und er hat gesagt, er ist dann weggerutscht und irgendwie. Und es hat auch, ja, ja, also ich habe jetzt keinen reanimieren müssen, gell? Und deswegen habe ich beschlossen, ich fahre in die Arbeit.
Tschüss. Kommt sei nach, wenn was ist.
Aber wie ich dann weggefahren bin, ist auf jeden Fall schon die Polizei und die Rettung gleich da gewesen und das habe ich noch in meinem Rückspiel gesehen. Also ich hoffe, dass sie zu ihm gefahren sind. Also so die Autobahnauffahrt, was der
okay, man weiß es nicht, gell?
Ob sie jetzt abgefahren sind oder nicht, ich kann es nicht sagen.
Aber du mein Kleine, steig es gleich bei mir ein, ich führe sie hin in die Ambulanz.
Es war mein Highlight vom Tag, muss ich wirklich sagen. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen, der Mensch.
Ja? Er hat ja gesagt, er schaut gut aus. Der erste Mal.
Genau.
Zum Thema Mutterschutz, wollte ich noch was sagen.
Genau, da kommen wir jetzt so zu meinem Part von der PowerPoint-Präsentation. Mhm. Ich bin ja durch meine Gynäkologie-Erfahrung oder als Pflegeperson auf der Gynäkologie.
Und die gynäkologischen Erkrankungen.
Ja, das ist so nebenbei.
Bist du da Experte eigentlich?
Bin ich Expertin und habe, ich sage jetzt mal, vor etlichen Wochen ein bisschen was mehr verfolgt. Und zwar, unser Nachbarland Deutschland hat sich mit dem neuen, also mit einem Mutterschutzgesetz beschäftigt, was mir sehr gut gefällt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so richtig mit der Zeit gehen und das ist schon lange notwendig. Und zwar, sie haben ab 1. Juni tritt es in Kraft, das neue Gesetz, haben sie geändert. Und zwar war bisher so, dass ein Mutterschutz erst ab der 24. Schwangerschaftswoche quasi tragend war. Und jetzt haben sie es geändert, dass es noch viel früher ist, gell? Ab der 13. Schwangerschaftswoche. Das bedeutet, wenn man eine Fehlgeburt hat, kann man in Deutschland in den Mutterschutz gehen. Und das ist gestaffelt. Und das sage ich dann nur, aber jetzt im Vergleich zu Österreich, dass wir so ein bisschen einen kurzen Vergleich haben. In Österreich tun wir mal definieren zwischen Fehlgeburt und Totgeburt.
Ah, das tun die Deutschen gar nicht?
Nein, das ist soweit, das tun wir nicht. Aber in Österreich machen wir das. In Österreich ist eine Fehlgeburt so, dass ein Kind unter 500 Gramm, das bedeutet alles eben unter der 23. Schwangerschaftswoche, und der ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt, ist eine Fehlgeburt. Und eine Fehlgeburt ist in Österreich keine Entbindung und somit fällst du nicht in das Mutterschutzgesetz. Mhm. Und alles, was dann ab über 500 Gramm hat, das ist eine Totgeburt, das ist dann ab der 23. Schwangerschaftswoche und da ist es dann tragend.
Okay.
Aber die haben wirklich so eine Definition. Kann man machen, muss man nicht, gell? Aber seit 01.01.2016 besteht im Falle einer Fehlgeburt, also alles, was da darunter ist, unter 500 Gramm, ein besonderer Kündigungsschutz so um die 4 Wochen herum.
Okay.
Sagen sie, ja, du kannst arbeiten gehen, musst aber nicht, aber du hast einen Kündigungsschutz.
Okay, aber du müsstest den Urlaub nehmen.
Krankenstand müsstest gehen.
Oder Krankenstand.
Weil Urlaub wird die so keiner, glaube ich, gehen, Krankenstand. Also außer die Firma kann es planen und du sagst, ich möchte halt Urlaub gehen, nur ich denke mir, ist für mich eher Krankenstand. Ja. Aber in Deutschland, und das gefällt mir, muss ich sagen, wirklich gut, haben sie jetzt eben gestaffelt, das muss ich mein Büchlein nehmen, weil das soll mir nicht alles auswendig mehr, dass man ab der 13. Schwangerschaft das Recht nach 2 Wochen Mutterschutz hat. Also wenn du in der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt hast, hast du das Recht, 2 Wochen Mutterschutz zu gehen.
Okay.
Dann ab der 17. Woche sind schon 6 Wochen Mutterschutz und ab der 20. Woche sind es 8 Wochen Mutterschutz, was du hast.
Ja, das finde ich eigentlich gut.
Finde ich mega gut,
weil
ich sage, wenn da einfach nur du in diesen Prozess, wollte ich schon sagen, in dieser Schwangerschaft drinnen bist und du hast einen positiven Schwangerschaftstest und da ist eine positive Herzaktion da von einem Embryo, da bist du schwanger. Natürlich ist es noch mal, glaube ich, krasser. Also ich war noch nie schwanger und ich habe das Gott sei Dank noch nie miterlebt. Eine Fehlgeburt, aber natürlich, wenn du dann jemanden hast, der dann sehr, sehr weit schwanger ist und das Kind immer spürst, glaube ich, ist es schon noch mal eine Hausnummer mehr, wenn du dann eine Totgeburt hast. Aber unterm Strich ist es trotzdem was, wo du sagst, du verlierst was, du verlierst dein Kind. Und ich glaube, das ist, runterbrochen ist es immer aufs Gleiche gesehen. Und deswegen finde ich das ein richtiger guter Ansatz von unserem Nachbarland, dass sie da wirklich in Mutterschutz, natürlich sind 2 Wochen jetzt nicht die Welt, braucht man nicht sagen.
Ja, aber besser als nichts, muss man mal sagen.
Mhm.
Und ich glaube, dass die da schon recht gut fangen kannst vielleicht oder eine Methode für die entwickelst, wie du gut trauern kannst und wie du vielleicht ein bisschen über das hinwegkommst.
Genau, genau. Und man muss auch sagen, je nachdem, wie du eine Fehlgeburt hast, bei manchen ist es ja dann, dass du nachher dann noch eine Ausschabung, eine Kuretage haben musst. Also das ist ja nicht, oder eine Tablettenform nehmen musst, genau. Oder einfach sagen musst, das ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich eine Sturzblutung und das ist alles draußen, sondern du musst Blutabnahmen gehen, du musst schauen, bis das Schwangerschaftsgewebe draußen ist. Das ist in manchen Fällen, geht es wirklich sehr schnell und gut und in manchen zieht sich das über Wochen, ja. Wo du wirklich sagen musst, und es ist auch ganz wichtig, dass dieses Schwangerschaftsgewebe aus dem Körper rausgeht.
Klar, aber das ist schon ein Leidensprozess für die Frau, muss man sagen, weil du immer genau. wieder damit konfrontiert wirst.
Genau, und jetzt nicht nur die Frau, und ich bin da ein voller Verfechter auch für die Männer, weil ich finde, dass die Männer im gesamten Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt einfach immer so eine Seitenrolle haben. Ich meine, ja. sie sind wichtig für das, dass das überhaupt funktioniert, gell? Also brauchen wir nichts reden. Ja. Aber ich finde trotzdem, warum kann ein Mann nicht auch trauern, wenn eine Fehlgeburt
erntet?
Weil das ist auch sein Kind gewesen. Und ich finde, die werden nie und nirgendwo erwähnt. Und das ist, das ist auch, wenn du Eingriffe von in der Schwangerschaft, also wir haben gewisse Punktionen gemacht, wenn im Mutterleib, wenn die Frau schwanger war, haben wir über die Bauchdecke mit einer Nadel punktiert, da hat es verschiedene Eingriffe gegeben und da ist einfach nie Thema der Partner, was der, dass der mal mit unterschreibt. Ich meine, klar, ich verstehe es, das ist der Bau, das ist der Körper von der Frau, ich verstehe das alles, aber ich finde es trotzdem irgendwie kritisch. Also es ist für mich immer irgendwie so ein Thema, ich weiß, dass man das gesetzlich gar nicht irgendwie umgehen kann und wie willst du das jetzt da beweisen, dass er der Vater von dem verlorenen Kind ist, weißt du, man?
Ja, ja. Also, das ist ja, oder wer, wenn, also wie willst du das gesetzlich festhalten, dass er mitentscheiden kann, was mit deinem Körper passiert irgendwie?
Ganz
weißt du,
schwierig.
Das ist ein mega schwieriges Thema, schwierig. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Ja.
Und setz irgendwo den Kürzeren.
Absolut. Und sie sind da, egal was sie so liebt, ich kann mich noch an einem Pärchen erinnern, wo im Darmgang ist, dass das Kind leider eine schwere Behinderung gehabt hat, also recht eine schwere Diagnose gewesen, wo er gesagt hat, er kann das nicht, er kann den Weg nicht gehen. Und sie dann gesagt hat, und da war es auch, das Kind war, glaube ich, das war nur mit Maschinen und 7000 Operationen dann, was der ist, ein sehr, sehr extremer Weg für das Kind, wenn es auf der Welt ist. Und da immer so diese Frage Lebensqualität, weil er hat immer gesagt, mein Kind hat da keine Lebensqualität. Verstehe ich voll. Also, aber immer
Hut ab. Man muss auch stark sein und Hut ab vor jedem, der das wirklich so gut schafft.
Wer sich dazu entscheidet, genau. Und Gott sei Dank wissen die alle nicht, auf was auf ihnen zukommt, muss man wirklich sagen.
Ja.
Weil ich glaube, dann würden sie noch weniger dazu entscheiden, auch ein Kind nur mit Trisomie auf die Welt zu kriegen. Und ich sage immer, Hut ab vor die Paare, die das durchziehen, weil das ist eine wahnsinnige Belastung.
Und das ist eine richtig arge Aufgabe.
Ja. Und
eben, eine Lebenslange,
ja. Definitiv. Und eben, ich finde, da haben sie einfach immer so, diese zweite, natürlich kann der Mann Krankenstand gehen, brauchen wir überhaupt nichts reden, gell? Aber mir geht es einfach immer so, er ist immer so, ich meine, klar, Frauen an die Macht und Frauen.
Frauenbauer.
Und wir sind eh immer irgendwie in gewissen Dingen runtergestellt. Aber ich finde, das sind so sensible Bereiche, wo ich finde, das ist ganz wichtig, dass der Partner...
Dass ein bisschen so Zuschauer fast sind, gell?
Ja, genau. Und wenn es dann um genetische Dinge geht, da ist der einzige Ding, dass sie sagen, okay, hoppala, da muss ich mit unterschreiben, aber sonst alles andere, weil es um ihre eigene Genetik geht. Aber sonst, was beim Kind angeht, ist da überhaupt nichts dem. Und das ist für mich... Aber ich habe das länger verfolgt und ich finde das sehr cool.
Ja, finde ich auch. Weil ich denke mal, es wäre für mich immer die schlimmste Vorstellung gewesen, wenn ich eine Fehl- oder eine Totgeburt habe. Und ich habe ja, nachdem ich erfahren habe, dass ich diese Fehlbildung habe, viel nachgelesen und habe dann eine Meta-Analyse gefunden. Also eine Analyse, wo einfach mehrere Studien zusammengefasst werden. Und da waren die Ergebnisse richtig, richtig schlecht mit meiner Diagnose quasi. Und ich habe das dann gar nicht... viel mehr nachlesen können dann, weil mir gedacht habe, okay, die Fehlgeburtenrate war richtig, richtig hoch, ich glaube über 50%. Und das hat mich so schockiert, weil mir gedacht habe, also jetzt kann mir nicht vorstellen, eine Fehlgeburt haben. Und vor allem nicht dann im späteren Verlauf, wo du sagst, okay, du hast vielleicht schon den Maxi-Cosi gekauft und vielleicht schon ein bisschen gewohnt oder das Zimmer eingerichtet oder du hast dir schon Nummern überlegt und so weiter. Ich glaube, das ist richtig schwer.
Ja,
und das war auch meine Angst, wenn ich von der Geburt, wenn da irgendwas dann schief geht, weil ich habe bei der ersten Geburt ja nicht gewusst, ob das alles hinhaut oder nicht mit der Fehlbildung. Und da habe ich immer gesagt, wenn da irgendwas schief geht und mein Baby stirbt, dann bitte rammt alles weg, alle Baby- und Kindersachen. Ich will, wenn ich heimkomme, dann nichts sehen.
Ja,
weil ich hätte es nicht ertragen.
Und das war immer, wenn eine Mutter gekommen ist vom Frauenarzt mit der Diagnose IFD, also intrauteriner Fruchttod, wo die einfach, Frauenarzt hat kein Herzschlag mehr gefunden und wenn die dann 38., 39. Woche dann da war, weißt du, oder egal, und auch wenn sie schon 30. Woche war, das war immer eine eigene Stimmung in der Ambulanz. Mhm. Da haben wir sofort geschaut, dass die sofort drankommt, dass die von diesen Schwangeren so oder so wegkommt, weil wir haben es nochmal bestätigen müssen, wir haben nochmal quasi schalten müssen. Das ist aber
schier, oder?
Und also,
und vor allem weißt du nicht genau, was der Frauenarzt zu ihr gesagt hat, weil da ist halt auch die Frage, wie viel sagst du der Person gleich, oder?
Mhm.
Weil du kannst nicht sagen, weiß ich nicht, es ist jetzt fix verstorben, weil irgendwie musst du ja nochmal rückversichern in der Klinik.
Ja.
Das heißt, er wird eher vage vermutlich umgehen. Und das ein bisschen so durch die Blume vielleicht sagen oder ich habe da ein Problem, ich höre das nicht, bitte schnell in die Klinik.
Mm.
Und dann, also da beneide ich unsere ärztlichen Kollegen und Kolleginnen überhaupt nicht, dass die dann da zum Handkuss kommen und quasi diesen Elternteilen mitteilen müssen, dass das Baby nicht mehr lebt.
Nein, und das war, wir haben ja Fetuzide auch durchgeführt in der Ambulanz. Also das waren quasi gezielte Kindstötungen, wenn man das jetzt da ganz runterbricht. Da ist mit Kalium ins Herz injiziert worden.
Mhm.
Das ist aber natürlich eben gemacht worden, wenn das Kind einfach nicht überlebensfähig war.
Okay.
Und das Schlimmste, was ich dort miterlebt habe, und das war eben so, dass du als Pflegeperson mit dem Arzt drinnen warst und da war eben ein Bärchen und das war eine Schwangerschaft, die war, ich sage jetzt mal 2-3 Wochen vor Geburtstermin, hat das Kind eine Hirnblutung gehabt im Bauch.
Okay.
Und das war, also das Hirn war einfach nicht mehr vorhanden. Also das wäre nicht mehr lebensfähig gewesen, dieses Kind, gell?
Okay.
Und da hast du keine andere, also es hätte ums Leben gekämpft, wenn es auf die Welt gekommen wäre, bevor du das quasi nicht beendet hast.
Mhm.
Und das war ganz schier. Und ich kann mich noch an diese Situation erinnern mit dem Kollegen und das haben natürlich gewisse Kolleginnen bei uns in der Ambulanz dann nicht gemacht und das war dann immer, wer macht das, gell?
Mhm.
Und es haben vor allem so junge, ganz junge Mütter, die haben gesagt, na bitte, wenn es nicht unbedingt sein muss, möchte ich nicht dabei sein, weil das natürlich, die Frau hat dann schon ein bisschen eine Betäubung, also Fentanyl kriegt, also ein bisschen Beruhigungs- und Sedierungsmittel, aber es war halt auch der Partner dabei, gell? Und dann haben wir natürlich, wir haben dann immer so...
Und der kriegt aber nichts.
Nein,
der kriegt nicht einmal ein paar Paracetamol, der kriegt wirklich gar nichts.
Nein, der kriegt gar nichts und der sitzt dann daneben und wir haben dann immer so geschaut, dass der Bildschirm vom Ultraschallgerät ja nicht irgendwie zu dann hin und wir haben dann immer so einen riesen Fernseher gehabt, wo wir das dann, wo die Frauen nicht mehr zuschauen haben können für den Ultraschall, das haben wir dann abgeschaltet natürlich. Und dann haben wir mit einer riesen langen Nadel da probiert, das Herz anzustechen und dann haben wir halt anzusetzen. Und das war dann immer so, man hat dann als Pflegeperson den Schallkopf halten müssen, um zu schauen. Und ich werde es nie vergessen, dieses Bärchen eben, ich habe ein paar Fetuzide miterlebt, aber da hat sich dieses Kind so gewehrt.
Nein.
Das hat sich so gewehrt, aber es hätte keine Chance gehabt auf der Welt. Gell? Es hätte wirklich definitiv, und das muss ganz, ganz klare Vorgaben sein, wenn sowas gemacht wird. Und da hast du richtig durch den Schallkopf gemerkt, wie das getreten hat und sich gewehrt hat. Und weißt du, der Arzt hat dann probiert, immer wieder zu punktieren. Und dann haben wir so viel Kalium nachspritzen müssen, weil das Kind einfach, es hat gekämpft, wie es wollte nicht gehen. Gell? Und ich werde das, also die Situation, muss ich ehrlich sagen, und das war diese Stimmung in diesem Raum oder in dieser Ambulanz, wo natürlich die Eltern dann bitterlich geweint haben. Gell? Also das war, da stellt es mir jetzt nicht mehr die ganze Haut auf, muss ich wirklich sagen, das ist so was Eigenes. Und sowas Grausiges, also...
Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Ja,
also
das
hat meine Oma einmal gesagt, weil meine Tante ist mit 19 verstorben beim Unfall. Und sie hat gesagt, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Ja.
Dass das eigene Kind verstirbt.
Ja, und die haben das nie noch gesehen. Also die sind, aber die sind...
Aber ich glaube, das ist egal, weil du freist die, du hast vielleicht einen Namen und so. Also du...
Das war wirklich, das war kurz vor der Entbindung. Und das ist natürlich, und dann gibt es diese stille Geburt. Wo eben mittels normaler vaginaler Entbindung das Kind auf die Welt kommt und es schreit dann halt einfach nichts und deswegen heißt es auch stille Geburt und ist eine ganz eigene Situation oder ein ganzes Thema und deswegen vielleicht ist es für mich, das dann auch sind diese Väter oder diese Männer da immer, weil in solchen Kontexten man sie wirklich gleich leiden sieht und das ist nicht nur die Frau, weil sie schwanger ist, sondern es ist auch der Mann, den man nicht vergessen darf in der Situation.
Ja, und ich glaube, dass die auch nicht wissen, wie sie sich am besten verhalten sollen.
Nein.
Sollst dann der Starke sein, gleichzeitig leidest natürlich mit.
Mhm.
Also ist schon richtig arg.
Ich glaube, da gibt es gar keinen richtig oder falsch.
Nein, nicht.
Manche haben das sehr ruhig hingenommen, also und manche waren da wirklich sehr, sehr emotional und das war dann, ja, also da hat man selber dann wirklich einen Kloß
zum Kämpfen.
Ja, ja, es war wirklich.
Warst du bei einer stillen Geburt einmal dabei?
Nein. Okay. Das ist wirklich Hebammengeschichte, da war ich nicht dabei, aber wir haben das natürlich schon immer mitverfolgt, diese Fälle, weil das natürlich kein riesen Haus ist, wo du sagst, du ist jetzt 4 Kilometer weiter im Kreis.
Ja, ja.
Und ja, nein, das haben wir nicht, da war ich
aber nie. Darf man sein Baby dann sehen, weißt du das zufällig?
Ja, ja.
Okay.
Es werden dann auch, gibt auch Fotografen, die dann ganz normal wie mit einem normalen Baby, also ein normales Baby, es ist ja ein normales Baby, aber
ja,
halt
ja.
Fotos machen, Fußabdrücke machen, also je nachdem, wie die Eltern das halt möchten. Aber
ja, ja.
Die Fotografen machen es trotzdem, also war damals noch immer so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer so ist, weil es kann eben sein, dass du jetzt da im Moment sagst, nein, ich kann das nicht. Aber nachher dann, wenn du sagst, nur 2-3 Wochen später, ich habe das verarbeitet, möchte ich das gern haben.
Ja.
Also das auf jeden
Ich glaube, im Akut-Ding weißt du vielleicht gar nicht, wie du reagieren sollst, aber vielleicht im Nachhinein für einen Trauerprozess ist das vielleicht in Anführungszeichen schön, wenn du ein Erinnerungsstück hast.
Ja.
Weil aber aus dem Leben streichen kannst du das eh nicht.
Na, definitiv nicht. Und das waren echt die schlimmsten Situationen. Und deswegen sage ich, vielleicht ist es auch eben, wo man sagt, ich meine, klar, da hat jetzt die Frau sehr wohl, weil die war sehr weit an anderen Anspruch auf Mutterschutz und so weiter. Nur, was ist mit dem Mann? Weißt du, es ist genauso schlimm für einen Mann.
Ja, auf jeden Fall.
Muss man einfach sagen. Nein, hat mich wirklich gefallen. Ich meine, natürlich kann man immer alles noch mehr nachschärfen und so weiter, weil 13 ist schwanger, aber da geht es um rechtliche Definitionen, was das angeht. Aber
allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass man das gedacht hat und dass man dieses Gesetz angepasst hat, ist, glaube ich, schon viel wert und wäre sicher bei uns in Österreich notwendig.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich, wäre ein richtiger, wichtiger Schritt.
Genau. Ich glaube, wir haben ziemlich alles gesagt, gell?
Also unsere Notizbücher sind leer.
Notizbücher. Das Organ der Woche.
Ich wollte gerade sagen, also.
Aber jetzt haben wir schon richtig lang geredet. Jetzt werde ich das nur ganz kurz machen.
Yes, aber das Organ der Woche gehört dazu.
Das Organ der Woche gehört jetzt dazu natürlich, jede Woche. Und ich habe mich entschieden, weil es gibt ja, weil du hast mich gefragt, ob wir irgendwie, weiß nicht, einen Leitfaden haben oder so, weißt du, wie man das angeht.
Und ich habe schon wieder die Organuhr vergessen.
Und es gibt keinen Leitfaden, weil ich suche einfach irgendein Organ aus, was mir gerade einfällt. Und du vergisst die Organuhr sowieso immer.
Großartig, teasern wir sie an und dann, ich hole das noch.
Kommt sie wieder nicht. Jetzt ist wieder bei der nächsten Folge.
Jetzt ist wieder das von der Folge.
Nein, aber ich habe mir ausgesucht, der Magen.
Ja.
Der Magen. Ja, das ist ein Hohlorgan. Ja, nur dass du das weißt. Und er hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 Liter.
Das ist nicht wenig.
Wobei wir täglich einen Magensaft produzieren, der 2 Liter hat. Also wir produzieren es halt nicht auf einmal, gell? Aber insgesamt 2 Liter.
Die Blondine
Liter.
Hat gerade gedacht.
Ja, ich hab die Stirn runzeln gesehen, wie sie da gerechnet hat. Warte mal, 1,5 Liter.
Es geht sie nicht aus.
Geht der Becher immer.
Der Einbein aus.
Genau. Ja, die Funktion ist, glaube ich, eh recht klar, dass der Speisebrei zerkleinert wird und weiterverarbeitet wird. Und er bildet auch den intrinsischen Faktor. Mikro, vor, das war immer froh. Kannst du dich an die Prüfungen noch erinnern?
Ja.
In der Ausbildung, ja. Oder? Das war Frage
die
vom
einfolierten Fragen, was eh jeder dann schon immer gleich was so ziehen hast müssen.
Was du immer so ziehen hast müssen. Da war immer, also das mit dem intrinsischen Faktor haben sie wirklich uns eingehämmert, oder? Dass das der Magen produziert.
Und du musst es wieder erwähnen.
Ich habe das jetzt aufgegriffen, weil ich habe es vergessen gehabt. Ah ja, nein, es ist mir dann gleich gekommen. Ja,
ja,
jetzt
ja.
Und den Faktor, diesen intrinsischen, den brauchen wir, damit wir das Vitamin B12 aufnehmen können. Genau. Plus, dann habe ich mir noch, was ist das, ein unnützes Wissen? Ja, unnütz, naja, okay, wohl doch ein bisschen irgendwie schon. Ja, wie das Magenknurren entsteht.
Ja, das ist cool.
Ja, weißt du das?
Nein. Ich habe es aber schon einmal gehört.
Das Magenknurren, oder? Die Antwort.
Nein, die Antwort.
Ja. Okay, jetzt knurrt bei mir der Geschirrspüler.
Ja.
Ja, das ist halt, also, wenn man neben der Kuchel aufnimmt, gell?
Aber für einen Tontechniker, wir müssen die Kugelschreiber wegtun, aber er schaut vorher den Geschirrspüler ein.
Ich wollte es nur erwähnen, gell?
Ja, also, aber wir halten uns ja an die Checkliste, die wir gekriegt haben.
Jetzt piepst das Teil an auch. Jetzt halten wir uns so ruhig wie möglich, haben die Kasteln wieder offen wegen der Akustik und dann piepst der Geschirrspüler.
Ja, wir kennen nichts dafür.
Bitte. Ja, das ist halt, weil wir wirklich kein Profistudio haben, gell?
Die Eierbecher haben wir nicht an der Wand.
Die Eierbecher kommen jetzt nachher an die Wand.
Erzähl uns, warum wir knurren.
Ja, weil nur Magensäure, oder wenn nur, ach Gott, schau, jetzt piepst der wieder. Das kann es nicht sein, der macht mein ganzes Organ der Woche kaputt. Das ist mein Moment.
Bist nochmal anfangen, Lisa.
Mein Moment kaputt. Das Magenknurren. Ja?
Bitte.
Also wenn man wirklich nur Magensäure und Luft im Magen gerade hat, weil man vielleicht jetzt länger nichts gegessen hat, und der Darm dann seine natürliche Bewegung macht, also diese Peristaltik, ich versuche es jetzt einfach zu ignorieren, ich lasse meinen Moment nicht mehr nehmen, dann knurrt der Magen.
Ja.
Also durch diese Bewegung, lach nicht, das ist jetzt mein Moment, reiß dich zusammen, Margarita. Du schaffst es.
Okay.
Sie redet fast von lauter Lachen. So witzig ist das Magenknurren gar nicht.
Nein, wie? Ja, Geschirrspüler
macht mich fertig. Wieso piepst der so oft?
Ich weiß es nicht. Ich kenne eure Geräte nicht.
Weil bist du jetzt immer so oft da?
Ja,
in der Podcastaufnahme.
Ich habe ihn nicht eingeschalten. Okay, wir haben es verstanden.
Echt? Glaubst du, ist das jetzt gut angekommen?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, du hast es halt angebracht.
Ja,
es
genau.
War dein Moment.
Sonst spürst du zurück und hört es ein paar Mal an. Irgendwo ist die Info versteckt zwischen dem
Solange du der Tontechniker nicht ausschneidet, dann kannst du zurückspulen.
Genau.
Ja.
Repeat. Das war's.
Das war's. Das ist ein super
der
Abschluss.
Der ist fertig und wir sind jetzt auch fertig.
Das war's. Meine Lieben, das war's.
Na gut.
Dann bleibt gesund.
Und wir hören uns.